HR2 Kultur zum Nachhören. Camino.
Herr Lütz, der Skandal der Skandale, die geheime Geschichte des Christentums. Auf dem Cover ist eine Bombe mit brennender Lunte abgebildet. Das lässt irgendwie Böses erahnen, was da wohl für eine Sprengkraft hinter den Buchdeckeln steckt. Also hinter so einem provokanten, fast schon ja reißerischen Titel und Cover verbirgt sich so eine Art neuer Dan Brown, könnte man denken, der jetzt den einen großen Skandal endlich zutage fördert und Christentum und Kirche schlussendlich unglaubwürdig macht. Das ist dann aber so gar nicht ihr Genre, wie man beim Lesen schnell feststellt. Warum also diese brennende Lunte? Warum dieser Titel? Was ist denn eigentlich dieser Skandal der Skandale, den der Titel des Buches beschwört?
Also erstmal muss ich sagen, das Cover ist natürlich vom Verlag, aber ich fand das Cover ganz, ganz toll. Und ich finde, es gibt heute so viele sogenannten Skandale, was weiß ich, dass irgendein Promi irgendwie fremdgegangen ist oder so etwas. Und ich finde den eigentlichen Skandal, den viel dramatischeren Skandal, dass wir zwar in einer Kultur leben, die vom Christentum geprägt ist, aber dass das Christentum selber eigentlich inzwischen nur noch als Skandalgeschichte bekannt ist. Das heißt, die Christen selber schämen sich sozusagen für ihre eigene Geschichte, sicherheitshalber, ohne sie überhaupt zu kennen. Und ich habe das im Theologiestudium erlebt, wie Professoren sagten, 2000 Jahre ist die Kirche in die Irre gegangen und dann kam ich, der Professor. Da kann man als Atheist eigentlich nur gescheit antworten, dann warten wir jetzt mal 2000 Jahre ab, ob es jetzt besser wird. Also ich finde eine Religion, die an die Menschwerdung Gottes glaubt, also an die Geschichtewerdung Gottes, die ist diskreditiert, wenn das 2000 Jahre nur Mist war. Und dann ist es mir selber passiert, dass ich vor Jahren dieses Buch gelesen habe von Arnold Angenen, Toleranz und Gewalt, das Christentum zwischen Bibel und Schwert. Und da muss ich sagen, ich wusste das nicht. Ich habe Theologie studiert. Ich wusste, das meiste wusste ich überhaupt nicht. Ja? Dass die Hexenverfolgung vor allem die weltliche Justiz gemacht hat, dass Toleranz eine christliche Erfindung ist. All diese Dinge, das klingt alles als steile These, das wusste ich alles nicht. Und dann habe ich viele Verleger, die ich kenne, angesprochen und habe gesagt, ihr müsst mal irgendeinen Kirchenhistoriker finden, der da eine Kurzfassung macht. Das hat nämlich 800 Seiten, 3000 Anmerkungen. Das ist ja für eine breite Öffentlichkeit gar nicht so lesbar. Und dann hat der Herder Verlag gesagt, Herr Lütz, machen Sie das doch. Und dann habe ich tatsächlich mit Arnold Angenen zusammen auf 286 Seiten alle Skandale der Christentumsgeschichte auf dem heutigen Stand der Forschung versucht darzustellen. Ich habe das von führenden deutschen Historikern lesen lassen, aber auch von meinem Friseur, damit es locker und verständlich bleibt. Und wenn Sie jetzt sagen, das ist ein bisschen reißerisch mit der Bombe da vorne drauf, da haben Sie sicherlich recht. Aber ich finde tatsächlich, und das meine ich ganz ernst, dass das eine dramatische Situation ist. Mein Buch wurde vorgestellt von Gregor Gysi, der mal in der Evangelischen Akademie in Tutzing gesagt hat, er sei Atheist, aber er habe Angst vor einer gottlosen Gesellschaft, werde die Solidarität abhanden kommen könne. Sozialismus sei schließlich nichts anderes als säkularisiertes Christentum. Das heißt, inzwischen machen sich Atheisten Sorge darum, dass das Christentum in die Defensive gerät oder gar nicht mehr wahrnehmbar ist. Und die Leute reden von christlichem Menschenbild, von christlichen Werten, vom christlichen Abendland, ohne überhaupt zu wissen, was das ist.
Ich gucke jetzt gerade, wie unser Gespräch überschrieben ist im Programm von HR2 Kultur, nämlich mit die Schuld der Kirche. Wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre und Sie sagen, also der Skandal ist eigentlich die Skandalisierung der Geschichte des Christentums oder der Kirche, ist es denn überhaupt der richtige Titel? Geht es in Ihrem Buch überhaupt um Schuld oder geht es eigentlich eher darum, die Unschuld des Christentums zu zeigen oder die Schuldlosigkeit?
Nein, weder noch. Also ich finde eben, es gibt ja die Kriminalgeschichte des Christentums von Karl-Heinz Deschner. Der hat mit akribischem Fleiß tatsächlich alles Kriminelle aus 2000 Jahren zusammen geschrieben und das kann man wissenschaftlich machen. Man kann auch eine Kriminalgeschichte des Roten Kreuzes schreiben. Das kann man machen. Das ist auch wissenschaftlich seriös, wenn man das machen kann. Ich habe das nicht gelesen alles, aber man kann das machen. Man kann auch eine Apologie des Christentums schreiben.
Haben Sie nicht gemacht?
Man kann auch die ganzen Lichtgestalten erwähnen, was alles toll war. Beides habe ich nicht gemacht, sondern mir ging es darum, den Stand der Forschung darzustellen. Und da kommt auch Schuld heraus. Schuld der Kirche, ja, das endet mit dem Schuldbekenntnis von Johannes Paul II. Mhm. Zum Beispiel die Kreuzzüge waren natürlich etwas Unchristliches, etwas zutiefst Unchristliches, ja. Ketzerverbrennung und so etwas. Das wird benannt, natürlich, aber man muss dann auch wissen, dass die Kreuzzüge zum Beispiel keine heiligen Kriege waren. Das sagt die Forschung, ja. Keine heiligen Kriege zur Ausbreitung des christlichen Glaubens. Wie man denkt, wie ich selbst gedacht habe, ja. Das heißt, es geht in dem Buch darum, einfach, dass man sachlich informiert wird, aber vielleicht auch ein bisschen unterhaltsam lesbar informiert wird, über die Geschichte der größten Menschheitsreligion aller Zeiten. Und das ist, finde ich, und es ist, finde ich, wirklich skandalös, dass das Wissen darüber in unseren Breitengraden geringst ist. Gehen Sie mal über eine Fußgängerzone. Letztlich ist eine Umfrage gemacht worden, sind die Leute gefragt worden von einem Meinungsforschungsinstitut, wann glauben Sie, dass die Hexenverfolgung stattfand? Im Mittelalter oder in der Neuzeit oder im Altertum? 80% sagen im Mittelalter. Im Mittelalter wurden keine Hexen verfolgt. Das war ein neuzeitiges Phänomen. Und dann wurde gefragt, hat es die kirchliche Inquisition gemacht, haben es weltliche Richter gemacht, waren es irgendwelche anderen? 70% sagen, es war die kirchliche Inquisition. Die Forschung sagt, atheistische Forscher sagen, da wo die Inquisition bestand, gab es keine Hexenverbrennung. Und da wo es keine Inquisition gab, da hat die weltliche Justiz in Deutschland vor allem, und zwar führende weltliche Juristen, haben Hexenverfolgung betrieben. Thomas Hobbes, großer Aufklärer, Atheist, war für Hexenverfolgung. Ich wusste das alles nicht. Ich muss das ehrlich sagen, ich wusste das nicht. Aber ich fand wichtig, dass man das jetzt mal in lesbarer Form einer breiteren Öffentlichkeit zum Lesen gibt.
Also das finde ich spannend, dass Sie sagen, dass Sie selber auch dabei nochmal was gelernt haben, wo Sie selber auch dachten, dass es bestimmte Dinge skandalöser waren, als Sie jetzt in Ihrem eigenen Schreiben auch gemerkt haben. Also zum Beispiel, Sie sagten, Sie hatten angenommen, dass die Kreuzzüge auch letztlich zur Glaubensverbreitung waren. Das ist ja interessant, wenn Sie so sozusagen beim Verfassen des Buchs auch nochmal selber was gelernt haben.
Naja, also ich habe das bei der Lektüre von Arnold Angenens Buch Toleranz und Gewalt gelernt. Ich habe da jetzt nicht, wenn Sie so fragen, den Eindruck gewonnen, es ist alles weniger skandalös. Ja, darum ging es mir eigentlich gar nicht. Es ging mir darum, einfach die Fakten zu sagen, wie es wirklich war. Und das Interessante ist, Sie können heutzutage in Deutschland über Bäume schreiben und über Bienen, ja? Und ich sage, oh, das ist aber interessant. Das sagt die Forschung über Bäume und Bienen, ist aber interessant. Wenn Sie das über das Christentum machen, haben Sie keine rationale Reaktion häufig, sondern eine emotionale Reaktion. Also ich habe wütende Mails bekommen von Atheisten. Wie gesagt, ich habe sehr gute Freunde, die Atheisten sind und die viel frömmer sind im Grunde als ich, viel christlicher jedenfalls. Aber wütende Mails nach dem Motto, wie können Sie überhaupt? Im Internet gab es einen Kommentar von jemandem, der zitiert, was ich über Giordano Bruno geschrieben habe, und zwar nur Fakten, also die Lebensgeschichte. Mhm. Und dann schreibt er da drunter, wie können Sie über einen so hochverdienten Mann so etwas schreiben? Und ein anderer hat gesagt, man müsste das eigentlich verbieten. Man müsste es verbieten, dass man sowas schreibt. Das heißt, es gibt offensichtlich die Notwendigkeit der Entmythologisierung des Atheismus in Deutschland. Das heißt, die Mythen, die die Christen früher geglaubt haben, die zum Teil auch nicht stimmen, ja, die hat die Aufklärung aufgeklärt. Und mir scheint, dass es auch im Atheismus Mythen gibt, die verteidigt werden, nicht rational, sondern emotional, aggressiv. Da geht sozusagen ein Weltbild in die Brüche, wenn man die Forschung ranlässt. Ich habe in dem Buch wirklich nur Forschungsergebnisse beschrieben und ich habe nicht meine Meinung gesagt. Und ich habe in dem Buch versucht, nur gesichertes Wissen aufzuschreiben und ich habe das dann, wie gesagt, von 5 führenden Historikern lesen lassen, damit es auch stimmt.
Mhm. Okay, dann schauen wir doch mal auf das gesicherte Wissen, auf die Fakten. Also Sie sagen ja, bis zum Jahr 1000 gab es eigentlich diese klassischen Skandale, von denen Sie ja gerade teilweise schon genannt haben, Hexenverfolgung, Kreuzzüge und so weiter, die gab es ja gar nicht bis zum Jahr 1000. Sondern da hat sich die Kirche halt im Bereich der Humanisierung verdient gemacht in den 1000 Jahren. Aber nach dem Jahr 1000, da finden dann, was Sie Verirrungen nennen, finden dann vermehrt statt.
Ja, aber das würde ich auch so nicht sagen, das habe ich auch so nicht geschrieben. Also im ersten Jahrtausend war nicht alles gut. Ja? Also im ersten Jahrtausend gab es andere Abirrungen. Es gab das Papsttum in Rom, war eine Katastrophe zum Teil im 9. Jahrhundert, das ist ja noch im ersten Jahrtausend. Mhm. Es gab viele Dinge, die man auch kritisieren muss. Mhm. Nur das, was ich mir früher immer vorgestellt habe, zum Beispiel das Ketzer, immer schon mal verbrannt wurden oder so etwas. Mal verbrannt, das klingt so harmlos. Nein, also das Ketzer getötet worden, was ein Skandal ist, ja. Was andere Religionen, alle anderen Religionen haben das gemacht. Der Islam hat das gemacht, das Judentum hat es gemacht, der heilige Stephanus zum Beispiel, der getötet wurde. Die Stammesreligionen haben es sowieso gemacht. Diese Üblichkeit gab es bei den Christen nicht. Und zwar wegen dem Unkraut-Weizen-Gleichnis. Das habe ich bei Arnold Angenent gelernt. Das wusste ich gar nicht. Ich kannte das Gleichnis natürlich. Aber Jesus hat gesagt, man soll das Unkraut mit dem Weizen zusammen hochwachsen lassen. Und das Unkraut soll erst am jüngsten Tag vom lieben Gott selber ausgerissen werden. Nicht schon auf dieser Erde. Und dieses Gleichnis ist tausende Mal benutzt worden, auch als Beispiel, warum man Ketzer nicht töten darf. Es gab einen einzigen Fall im ersten Jahrtausend, den Fall des Ketzers Priscillian in Trier im Jahre 385. Der Kaiser wollte, dass dieser Ketzer, spanische Ketzer, getötet wurde. Dann hat er Bischöfe zusammengerufen, die haben das auch beschlossen. Und dann ist der heilige Ambrosius von Mailand zu Fuß von Mailand aus bis nach Trier und hat versucht, es zu verhindern. Der heilige Martin von Tours, der berühmte heilige Martin, ist zu Fuß von Tours aus nach Trier, versucht es zu verhindern. Sie konnten es nicht verhindern. Und dann, nachdem das passiert war, hat der Papst alle Bischöfe, die daran beteiligt waren, exkommuniziert. Und dann gab es im ganzen ersten Jahrtausend nie mehr so etwas. Und das, finde ich, muss man auch wissen, dass dann die Ketzertötungen beginnen, wieder im Jahr 1022 durch den französischen König und dann auch durch Kaiser Heinrich den Dritten. Das war tatsächlich skandalös und diese Skandale werden dann auch im Buch benannt. Also da wird nichts unter den Tisch gekehrt.
Ja, also das Unkraut-Weizen-Gleichnis, das kommt ja immer mal wieder zur Sprache im Buch. Das finde ich ein schönes Bild. Gleichzeitig nach dem Jahrtausend beginnen ja dann so die Skandale, die Sie teilweise auch dann so nennen. Da würde mich jetzt interessieren, hat sich denn inzwischen mal Professor Voskuhle bei Ihnen gemeldet und hat sich entschuldigt? Also der Präsident des Bundesverfassungsgerichts ist ja laut Ihren Erkenntnissen mehr dafür verantwortlich für die Hexenverfolgung als die Kirche. Müsste sich eigentlich dafür entschuldigen.
Naja, also der Präsident des Bundesverfassungsgerichts ist ja ein sehr netter Herr und der braucht sich auch gar nicht entschuldigen. Der ist es ja selbst nicht gewesen. Ich habe damit nur deutlich machen wollen, das muss man natürlich ein bisschen zuspitzen bei so einer Überschrift, bei einem Kapitel, deutlich machen wollen, dass die weltliche Justiz, was ich nicht wusste, dass die Führungseliten, dass die juristischen Führungseliten, auch zum Teil atheistische, gar nicht mehr christliche Führungseliten für Hexenverbrennung waren. Das war mir völlig schleierhaft. Und deswegen müsste man eigentlich sagen, dass natürlich die Nachfolger dieser weltlichen Richter sich dafür entschuldigen müssen. Und es war vor allem ja ein deutsches Phänomen. In den katholischen Gegenden Südeuropas gab es so gut wie keine Hexenverbrennung. Es gab es vor allem in Deutschland. 50.000 Hexen sind insgesamt in Europa verbrannt worden. Schrecklich, schrecklich, furchtbar. 25.000 davon, die Hälfte in Deutschland, in protestantischen und katholischen Gegenden gleichermaßen. Das heißt, das ist alles ganz furchtbar gewesen. Aber man muss dann tatsächlich die moderne Forschung kennen zu diesen Dingen. Und da fand ich zum Beispiel interessant, alles bei Angenent wieder gelesen, dass die nationalsozialistischen Vorstellungen über die Hexenverfolgung heute immer noch in den Köpfen sind. Himmler hat versucht zu beweisen, dass 9 Millionen blonde germanische Frauen von widerlichen christlichen Priestern getötet worden sind, um das germanische Blut zu zerstören. Er hat ein eigenes Institut gegründet, das das erforschen soll. Da kam aber nichts raus, weil eben da auch nichts war. Und diese Vorstellungen sind dann zum Teil übernommen worden nach dem Krieg von Leuten, also auch in der feministischen Literatur findet man das dann mit den 9 Millionen Opfern. Das findet man auch im Spiegel, im Fokus und so, Millionen von Frauen. Nochmal, es geht jetzt nicht darum, das ist zynisch zu sagen, es waren ja gar nicht Millionen, es waren nur 50.000. Es waren schreckliche 50.000, es war furchtbar, ja. Aber ich finde, man wird den Opfern auch nicht gerecht, wenn man das jetzt sozusagen in so ein Pathos münden lässt, sondern man wird den Opfern nur dann gerecht, wenn man das erforscht. Es gibt heute Hexenforschung, das klingt ein bisschen merkwürdig, ist aber eine ganz seriöse Disziplin mit regelmäßigen Tagungen, mit Publikationen. Und man weiß das alles heute sehr genau. Und ich finde, auch die Öffentlichkeit muss das wissen. Denn so etwas wie Hexenverfolgung, das gibt es immer wieder, dass man versucht, irgendwelche Leute, die Minderheiten sind, in Situationen, wo es bedrängt ist, Fremde, ja, wie wir das heutzutage haben, zu jagen, wenn man denen dann alles Böse nachsagt, was überhaupt nicht stimmt. Insofern ist es wichtig, sich auszubilden. Und das Buch Der Skandal der Skandale soll ein bisschen genau das tun, dass eine breitere Öffentlichkeit sich auskennt in diesen Dingen. Am Ende des Buches soll man gar kein Christ werden, ja? Das soll man lesen. Das ist eine Frage der Allgemeinbildung. Sie gewinnen jedes Wissensquiz, wenn Sie das Buch gelesen haben über das Christentum. Man soll es wissen. Es ist kein Bekenntnisbuch, ja? Es gibt ja so Bekenntnisbücher, die sagen, die arme Kirche wird immer so attackiert und war ja gar nicht so schlimm. Das würde ich nicht machen. Und das finde ich auch nicht wirklich spannend. Also Apologie finde ich nicht wirklich spannend. Ich finde spannend Wissenschaft. Das hat mich immer interessiert. Und ich habe das deswegen auch von Atheisten lesen lassen, damit klar ist, hier versucht nicht ein Christ irgendwie das Christentum reinzuwaschen, sondern hier wird der derzeitige Forschungsstand übermittelt. Und die meisten Historiker, die zitiert werden, sind gar keine Christen, sind säkulare Historiker.
Zu Gast in HR2 Kultur in der Sendung Camino, Religion auf dem Weg, ist der katholische Theologe, Psychiater, Psychotherapeut und Bestsellerautor Manfred Lütz. Und wir sprechen über sein Anfang März erschienenes Buch Der Skandal der Skandale, die geheime Geschichte des Christentums. Jetzt haben wir gerade schon kurz über Hexenverfolgung gesprochen. Im Sinne der Unterschiede von den Konfessionen ist mir bei der Hexenverfolgung in Ihrem Buch, aber auch in vielen anderen Stellen aufgefallen. Da habe ich so den Eindruck, Sie stellen häufiger so die positiven Aspekte dessen heraus, was die katholische Kirche geleistet hat, wo sie auch Widerspruch gegen Skandale geleistet hat. Und die Protestanten kommen häufig so ein bisschen schlechter weg. Also gerade bei der Indianermission, aber auch bei der Hexenverfolgung. Also wo sie sagen, Luther hat noch gesagt, Eva war verführbarer. In der Indianermission haben die protestantischen Engländer, die haben das irgendwie nicht verstanden, dass die Indios auch Menschen sind. Und in der Demokratisierung Europas sind die auch nicht hinterhergekommen. Die haben sich noch gefreut, dass Weimar untergegangen ist. Gleichzeitig sagen sie, endlich im 20. Jahrhundert gab es ökumenische Bewegungen. Wie geht das zusammen?
Also ich muss das alles dementieren, das sage ich alles gar nicht. Alles, was Sie jetzt gesagt haben, sage ich gar nicht. Sondern ich zitiere da protestantische Historiker.
Aber Sie zitieren sie. Sie bringen sie.
Ich zitiere sie, das tue ich auch und das kann man auch nachprüfen. Und ich habe das Buch extra lesen lassen von zwei renommierten protestantischen Historikern, von Heinz Schilling, dem berühmten Lutherbiografen, und auch von Christoph Markschies, eigentlich dem renommiertesten protestantischen Kirchenhistoriker, damit das alles stimmt, was ich da schreibe. Ja? Ich muss gestehen, als ich mich mit Angenent mit diesem Buch, auf das ich mich ja beziehe, beschäftigt habe, war tatsächlich die Position der Protestanten zum NS-Staat etwas, was mich sehr erschüttert hat. Ja? 70% der Protestanten, damals die Nazi deutschen Christen wählten, dass sogar die bekennende Kirche, was ich nicht wusste, zum Teil auch antisemitische Tendenzen hatte, dass es da solche Tendenzen gab. Ja?
Also Sie zitieren ja sogar einen Wissenschaftler, der sagt, wenn es nur Katholiken gegeben hätte, wäre die NSDAP wahrscheinlich gar nicht an die Macht gekommen.
Ja, das sagt Herr Falter, das ist ein Parteienforscher, den können Sie dauernd im Fernsehen sehen. Und ich finde aber wichtig, dass man solche Zitate einfach mal hat, dass man das mal liest. Und ich habe das auch nicht selektiert. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass da möglichst viel, also ich habe ein eigenes Kapitel über Alexander den VI. Ja, das ist ja auch nicht nur toll. Ja? Das heißt, die Kritikpunkte an der katholischen Kirche muss man benennen, die Kritikpunkte an der evangelischen Kirche muss man benennen. Aber ich habe versucht, es eben nicht in apologetischer Weise zu tun. Aber wenn man sagt, dass Luther auch für die Hexenverfolgung war, wenn das die historische Forschung sagt, naja, dann muss ich es ja schreiben. Ja? Und dann kann ich es nur einen protestantischen Historiker lesen lassen und sagen, stimmt das so? Ja? Oder ist das vielleicht nur eine Forschungsrichtung und es gibt andere, die bestreiten das? Das kann es ja geben. Ja? Also ich habe mich pingelig wirklich bemüht, den Forschungsstand zu beschreiben und nicht zu tricksen. Also nicht zu sagen, ich beschreibe dann positive Dinge bei den Protestanten einfach nicht oder so. Das wäre ganz unfair. Aber man kann es unbewusst trotzdem tun, wenn man, wie ich, katholisch ist. Und deswegen habe ich es Protestanten lesen lassen.
Jetzt haben wir so über vergangene, vielleicht vermeintlich jedenfalls vergangene Skandale gesprochen. Kommen wir vielleicht noch mal zu den Dingen aus der jüngeren Geschichte des Christentums. Ich würde gern kurz einen Blick werfen auf das Thema sexualisierte Gewalt, was ja vor einigen Jahren noch mal sehr groß geworden ist, auch medial. Sexualisierte Gewalt durch Priester, Ordensleute, Geistliche allgemein an Schutzbefohlenen und an Minderjährigen, was auch teilweise Jahrzehnte vertuscht wurde. Das greifen Sie ja gegen Ende Ihres Buchs auch noch mal auf. Das ist doch einfach skandalös, dieses Kapitel der Kirchengeschichte. Oder kann man da noch irgendwie Einschränkungen machen?
Nein, da kann man keine Einschränkungen machen. Ich habe immer auch öffentlich gesagt, dass der Missbrauch von Kindern und Jugendlichen durch katholische Priester ein besonders perfides Verbrechen ist. Weil da wird nicht nur ein junger Mensch in seinem Vertrauen tief traumatisiert, sondern viele Menschen, ich habe ja mit Opfern zu tun gehabt, verlieren auch für ihr Leben lang den Glauben an Gott. Also die können nicht mehr glauben, die sind so tief getroffen, dass das besondere Narben hinterlässt. Also auch da bin ich gerade als Therapeut immer dafür gewesen, da müssen die Dinge auf den Tisch und man muss da offen mit umgehen. Ich habe selbst im Vatikan im Jahr 2003 mal eine Tagung organisiert über Missbrauch. Ich habe hier in Deutschland auch die Bischofskonferenz zum Teil beraten in diesen Dingen. Und das habe ich in dem Buch erwähnt. Bei An und Angenent gibt es das nicht. Als Kapitel ist ja Historiker, aber ich habe gedacht, wenn ich das Buch nenne, der Skandal der Skandale, muss ich alle Skandale nennen. Dann habe ich auch die Päpstin Johanna erwähnt und dann habe ich, Alexander den VI. Erwähnt und eben auch den Missbrauchsskandal, um einfach auf dem heutigen Stand der Wissenschaft dazu etwas zu sagen. Aber das sind für mich eigentlich nicht die zentralen Themen des Christentums. Also wir müssen immer ein bisschen aufpassen, das finde ich auch schwierig, dass wir immer über Zölibat, Frauenpriestertum, Sexualmoral, wichtige Themen, keine Frage, reden. Aber das Eigentliche des christlichen Glaubens kommt in den öffentlichen Debatten dann dahinter kaum mehr vor. Und deswegen geht es in dem Buch um andere Themen. Also
die Themen werden ja medial von den Zeitgenossen auch nochmal skandalträchtig aufgegriffen. Also auch eben medial. Und ich kenne es zum Beispiel so, dass ich auch auf diese Themen angesprochen werde als Katholik. Dass gesagt wird, also bei euch gibt es ja diesen Missbrauchsskandal. Ja. Ich weiß nicht, wie Ihre Erfahrung da ist. Ja, da wird nicht so sehr über Hexenverfolgung gesprochen, wenn ich da angefragt werde, sondern eher über die aktuellen Sachen.
Deswegen. Ja. Und deswegen war mir wichtig, das auch im Buch zu beschreiben und das einfach auch auf dem Stand der Wissenschaft zu beschreiben. Aber dem Buch geht es dann eben auch darum, sagen wir mal, das, was das Christentum eigentlich für uns heute noch bedeutet, deutlich zu machen. Dass zum Beispiel Toleranz eine christliche Erfindung ist, das wusste ich früher gar nicht. Ja? Das habe ich bei Angenent gelesen. Ja, Toleranz Tolerantia hieß im klassischen Latein Lasten tragen, Baumstämme tragen. Und die Christen haben daraus gemacht, Menschen anderer Meinung ertragen. Das müsste doch ein Christ wissen. Welcher Christ weiß das? Ja? Oder Mitleid ist eine christliche Erfindung. Die Heiden hatten kein Mitleid. Wenn jemand behindert war, dann war er von den Göttern geschlagen. Mit dem beschäftigte man sich am besten gar nicht, weil man dann auch von den Göttern geschlagen wurde. Und die Christen haben gerade die Behinderten, die Menschen am Rand in den Mittelpunkt gestellt, wie Papst Franziskus das auch zu Recht jetzt immer wieder sagt. Wenn Sie Herrn Trump sich zum Beispiel angucken, das ist wieder vorchristlicher. Der macht sich wieder genauso lustig über Behinderte, wie das die Römer gemacht haben. Und er erinnert mich eigentlich, wenn man so zurückguckt, am ehesten an den vorchristlichen Kaiser Nero. Ja, der war auch ein Medienmensch. Der ging zu den Olympischen Spielen und ließ sich bejubeln. Der hätte wahrscheinlich auch die Mehrheit der Bevölkerung gehabt. Der war beliebt. Ja, der hat den Völkern, dem Volk ja viele Spiele spendiert. Aber er war völlig amoralisch. Und das ist auch bei Donald Trump das Problem. Und wir dürfen nicht so tun, dass das bei uns nicht auch ein bisschen so ist. Also, was weiß ich, wenn Dieter Bohlen sagt, was zu irgendeinem Kandidaten in seiner Castingshow sagt, was dich von einem Eimer Scheiße unterscheidet, ist der Eimer. Dann ist das ein Stil, der inzwischen auf den deutschen Schulhöfen als super gilt. Cool, ja, sowas. Oder Heidi Klum mit ihrer Sendung Germany's Next Topmodel, die jungen Mädchen einfach fertig macht. Also wir sind auch in Gefahr. Wir können nicht nur sagen, Trump, das ist weit weg, jenseits des Ozeans, sondern das ist auch bei uns eine Gefahr. Und deswegen scheint mir wichtig, die christlichen Wurzeln wieder deutlich zu machen. Und wenn ich das noch sagen darf, Internationalität ist auch eine christliche Erfindung. Bei den Stammesreligionen galt nur der eigene Stamm etwas, bei den Römern natürlich nur das Römische Reich. Und die Christen glaubten, alle Menschen sind von Gott geschaffen und alle Völker sind vor Gott gleich. Und das war die große Leistung des Karlsreiches. Karl der Große hat dafür gesorgt, dass die Germanen sich nicht gegenseitig die Köpfe eingeschlagen haben. Die Christianisierung war seine große Leistung, Karls des Großen. Und wenn heute Leute das christliche Abendland hochleben lassen und gleichzeitig rufen Deutschland, Deutschland über alles, dann haben die nicht eine falsche Meinung. Die sind einfach nicht richtig informiert. Das geht nicht zusammen.
Also da hat das Christentum auf jeden Fall große Verdienste, gerade auch in seinen Wurzeln. Zum Beispiel Thema Mitleid haben Sie gerade gesagt, für Behinderte, auch für Arme, auch in der Rücksicht, was das Christentum für die Armen getan hat. Da würde ich gerne noch eine Frage stellen zu einem Punkt, der in Ihrem Buch gar nicht vorkommt, der aber gerade für die Hörerinnen und Hörer vom Hessischen Rundfunk interessant sein dürfte, weil auf dem Sendegebiet des Hessischen Rundfunks ja das Bistum Limburg liegt und der Umgang mit Wahrheit und mit Finanzen und das Thema Geld, also gerade wenn wir vom Mitleid für Arme sprechen und in Ihrem Buch, also Sie sagen ja, dass es Ihnen um Wahrheit geht. Warum haben Sie gerade diesen Punkt dann, gut, angenannt hat darüber nicht geschrieben, aber warum haben Sie diesen Punkt dann gerade nicht mehr aufgenommen?
Also es geht um die geheime Geschichte des Christentums. Und das ist natürlich jetzt Gegenwartsgeschichte. Aber ich habe ein anderes Buch geschrieben über Entweltlichung, über Benedikts Vermächtnis, Papst Franziskus Auftrag, Entweltlichung, eine Streitschrift. Da habe ich durchaus die Machtstrukturen in der katholischen Kirche in Deutschland kritisiert. Und da bin ich übel auch attackiert worden, auch von Bischöfen, auch von Kirchenfunktionären. Weil ich finde, dass die Kirche zu viel Macht hat heutzutage über Leute, die sich mit ihr gar nicht identifizieren können und dass sie auch Gelder verwaltet in einer solchen Masse, das ist dann auf Dauer auch nicht mehr überblickbar und führt dann auch zu tragischen Situationen. Und die Bischöfe sind ja gar nicht ausgebildet für diese Dinge, das sind Theologen, ja, die dann da sitzen und Verantwortung haben für etwas, was sie gar nicht überblicken können. Und wenn es dann noch solche Vorfälle wie in Limburg gibt, ist es natürlich besonders skandalös. Aber mit der Beendigung des Limburger Skandals ist die Sache ja nicht beendet. Ja? Das heißt, das Problem besteht ja weiter, dass die Kirche gewaltige Besitztümer hat, aber dass es drinnen zum Teil spirituell, geistlich viel leerer wird. Und Papst Benedikt hat ja in seiner berühmten Freiburger Rede die Säkularisierung gelobt. Das habe ich noch nie von einem Papst erlebt. Der hat gesagt, es war doch toll. Also nicht so in meinen Worten jetzt, es war auch toll, dass damals die Säkularisierung kam. Dadurch konnte die Kirche sich wieder auf das Wesentliche besinnen. Sie hatte keinen Besitz mehr, also konnte sie sich auf das Wesentliche besinnen. Und das scheint mir heute auch wichtig zu sein. Aber dieses Buch will nicht all das tun, wo wir jetzt zum Schluss geredet haben, sondern es hat eine begrenzte Absicht. Und die Absicht ist, die Geschichte des Christentums, gerade was die Skandale, die sogenannten, betrifft, auf dem heutigen Stand der Wissenschaft so darzustellen, dass man öffentliche Debatten über das Christentum substanzieller führt, intellektuell auch redlicher führt. Das heißt, natürlich kann man das Christentum kritisieren, aber ich finde, das Buch muss eigentlich jeder Atheist lesen, wenn er über das Christentum, über diese Gesellschaft, über die Wurzeln dieser Gesellschaft informiert sein will. Man muss auch über diese Dinge aus meiner Sicht informiert sein, wenn man an gesellschaftlichen Debatten teilnehmen muss. Und die Christen können auch nicht so tun, zu sagen, naja, ich bin doch ein netter Pfarrer oder ich bin ein netter Bischof und ich bin doch ein netter Christ, ja, also und diese schlimmen Dinge da früher, das war doch alles schrecklich und so, das tut mir auch ganz furchtbar. Ich entschuldige mich für 2000 Jahre. Diese Naivität geht nicht. Also wenn das Mist war, dann ist Schluss, dann muss der Letzte die Tür zumachen. Aber ich glaube, dass es nicht alles Mist war. Und wie man dann die Geschichte bewertet, das bleibt auch am Schluss des Buches eine Sache, die der Leser selbst beantworten muss. Bei der Buchvorstellung war das Thema, taugt das Christentum noch als geistiges Fundament Europas? Und dann hat man mich zum Schluss gefragt, wie beantworten Sie die Frage denn? Und dann habe ich gesagt, ich beantworte die Frage in dem Buch eigentlich nicht, sondern ich schaffe eigentlich in dem Buch Voraussetzungen dafür, dass jeder Leser selber die beantworten kann. Man muss aber dazu die Fakten kennen, dieser Geschichte. Und wenn man die kennt, dann kann man auch sozusagen redlich und auch intellektuell redlich urteilen.